Seelenscherben, der Trauma-Podcast von Raphael Kempermann.
Hallo Markus.
Hallo Raphael.
Hi. Ja, schön, dass wir uns wieder treffen hier zu einer weiteren Podcast-Folge. Ja, und wie gehabt, lass uns sprechen über die schönen Dinge des Lebens und die unschönen Dinge des Lebens. Lass uns sprechen über Bindungs- und Entwicklungstrauma, Spiritualität, Psychotherapie, Wege der Heilung und Bewusstwerdung und ja, über persönliche Wahrnehmungen, Eindrücke, Erlebnisse. All das. Lassen wir den Raum wieder so offen. Ich finde es immer sehr schön. Und wir schauen einfach mal, was sich zeigt und wo wir landen.
Ja, wie gehabt, genau.
Ja.
Lass uns sprechen über die Dinge, durch die man durch muss im Leben, damit es noch schöner wird.
Ja, schön, ja, danke. Ah. Die einem da so begegnen auf dieser Reise zum Kern. Ich finde diese Kernidee, kennst du das aus der Körperpsychotherapie? Ich denke, es ist von Reich, ich bin mir nicht ganz sicher, könnte auch Lone sein. Also, dass es sozusagen diesen einen heilen Kern gibt, das unbeschadete Selbst.
Ja, kenn ich.
Ja, kenn. Und dann hast du eben diese Schichten, die sich dann da drüber legen. Und ich finde, das verbindet sich auch ganz gut mit diesem Trauma, Bindungstraumawissen und Bindungstraumatherapien, mit diesen Ansätzen, die es heute gibt. Also, dass der Kern, der blieb irgendwie unverletzt, der ist heil und ganz. Und dann sind eben verschiedene Schichten, unterdrückte Bedürfnisse, Scham, Wut und so weiter. Und auf der Reise zum Kern geht man jetzt eben durch diese ganzen Schichten durch. Nochmal, und wird mit denen konfrontiert. Das fällt mir so ein in dem Bezug zu dem, was du gerade gesagt hast. Die schmerzhafte Reise zum Glück oder so irgendwas, oder?
Ja, so in der Art, ne? Ich hatte, glaube ich, gesagt, lass uns auch das begucken, durch das wir durchgehen müssen, damit es dann noch schöner wird.
Ja, genau.
Ja. Ja. Ich glaube, dieses Bild ist sehr schön, ja, dass wir da so einen unverletzten Kern in uns haben, der aber sehr leise ist und den wir nur selten oder vielleicht je nachdem, wie stark die Schichten sind, die drüber liegen, bis gar nicht wahrnehmen. Aber er ist da.
Und
es gibt so Methodiken, die nennen sich Arbeit mit dem Wesenskern. Da habe ich eine Freundin, die ist in Dresden, die macht da so eine Ausbildung gerade, die ist da fast durch. Ne? Und da geht es auch um sowas. Ne? Also mit dem, was wirklich das Innerste ist, damit arbeitet sie. Das ist schön.
Mhm. Und was, ich habe das so noch nie gehört, wie wird da vorgegangen? Wie kommt man zum Kern?
Das weiß ich nicht.
Ah, okay.
Ich kenne die Arbeit nicht. Ich weiß nur, die Freundin, die macht das jetzt seit, ich glaube, 2 oder 3 Jahren. Und die hat halt einen Mega-Weg gemacht. Echt einen Mega-Weg gemacht. Also ich sehe, wie die immer mehr in ihre Kraft kommt. Ja, und das ist richtig wow. Und die ist jetzt sogar von der Ausbildungsleiterin angesprochen worden, dass sie auch ausbilden solle nachher.
Oh, schön.
Und das passiert ganz selten sowas. Ja,
also ja, toll.
Da ist bei ihr richtig was freigelegt worden und cool.
Ein Weg,
der sich. Ich wusste schon immer, dass sie diesen Kern hat, ja, diesen Kern, der auch über besondere Fähigkeiten verfügt, ja, also gerade bei ihr, die kann Dinge wahrnehmen bei anderen Menschen. Und wenn die natürlich ihre ganzen Schleier, die da drüber liegen, weg hat, dann kann die natürlich super damit arbeiten, mit dem, was sie da wahrnimmt. Aber solange sie ihre eigenen Schleier noch hat und da in Projektionen und dergleichen reinrutscht, geht's natürlich nicht.
Ja.
Und das ist ein schönes Beispiel.
Das finde ich übrigens auch bei, man sagt doch auch bei zum Beispiel der Kontakt über Lebensstruktur im Traumakontext. Also wenn du keinen Kontakt hattest in der frühen Kindheit, also wenn da der Schmerz liegt, dass diese Menschen oft vielleicht auch durch diese Gefahr, die so im Leben lauert, aber eine ganz feine Wahrnehmung und Beobachtungsgabe haben.
Ja.
Kennst du diese Idee? Also ich meine, es hat so was, ein bisschen Trauma-Anteile, also dass du sozusagen auch viel mehr auf der Hut bist, weil die Welt ein gefährlicher Ort ist und
genau.
Insofern ganz genau hinschaust.
Ja, dann entwickelt sich sowas wie Hypersensibilität daraus.
Genau, ja.
Das ist halt bei vielen Menschen, die unter Entwicklungstraumafolgen leiden, entwickelt sich sowas wie Hypersensibilität.
Ja.
Weil die einfach in der Kindheit schon gelernt haben, ich muss ganz, ganz genau aufpassen, was hier gerade passiert, damit ich mich dementsprechend einstellen kann, damit ich nicht das Schlimme wieder erfahren muss, was da passiert. Und was immer das Schlimme auch ist, ja, das kann Gewalterfahrung sein oder auch verlassen werden, was auch immer, ne? Und dann entwickeln sich bestimmte Fähigkeiten.
Und ich finde das eben auch ein heilsames Bild, ein beruhigendes Bild, dass aus diesen Verletzungen auch Qualitäten sozusagen entstehen können. Also ohne Tiefe entstehen kann. Und du hast mal so einen Begriff gebracht.
Posttraumatisches Wachstum.
Genau, posttraumatisches Wachstum, ja.
Ist nicht von mir, ne?
Aber okay, okay.
Posttraumatisches Wachstum, genau.
Ich denke aber, das geht so in die Richtung, oder?
Ja.
Dass ja. Die andere Seite der Medaille, da ist auf der einen Seite der Schmerz, die Verletzung, und auf der anderen Seite ist ein Entwicklungspotenzial, was, es ist einfach das, was so der Schmerz nach in die Tiefe vielleicht bringt, kann sich dann aber auch irgendwie so wie nach oben entfalten und einem besondere Gaben und eine Erweiterung auf eine Weise schenken.
Ja, genau. Es kann zum Beispiel sein, dass so ein Mensch halt, der immer sehr gut aufpassen musste, der sehr, sehr fein beobachtet und sehr fein Schwingungen mitkriegt, dass er zum Beispiel eine besonders starke Empathiefähigkeit entwickelt hat.
Mhm.
Und das kann natürlich dann total hilfreich sein, ja, wenn so ein Mensch dann nachher andere Menschen begleitet, zum einen aus der eigenen Geschichte heraus zu wissen, worum es geht, ja, was der andere Mensch da wirklich möglicherweise auch erlebt gerade, also da selber durchgegangen zu sein und auf der anderen Seite eben auch diese Fähigkeit mitgenommen zu haben, die sich ja dann über Jahrzehnte entwickelt hat.
Mhm.
Und wenn die dann irgendwie frei ist von dem ganzen Rotz, der oben drüber gelegen hat, dann kommt diese Fähigkeit natürlich so richtig zum Tragen.
Ja.
Natürlich dann wunderschön.
Also ich kenne das so ein Stück weit von mir. Ich denke, also ein Teil von mir ist diese Vertrauensüberlebensstruktur und da wird ja oft so ein bisschen was Manipulatives gesehen auch, ne? Mhm. Also da ging es auch um manipulative Elemente in den frühen Bindungserfahrungen. Und ich kann es in mir auch als eine Kraft wahrnehmen. Also nicht unbedingt eben, um andere Menschen zu manipulieren. Das ist ja auch irgendwie so negativ bewertet. Aber ich habe ich kriege sehr deutlich mit, was jemand anders gerade von mir will. Und also was die eigentliche Bewegung dahinter ist und der eigentliche Versuch. Und das hilft mir zum Beispiel in der Begleitung von Menschen, glaube ich, sehr, weil ich erkennen kann, wenn jemand ausweicht oder mich eintüten will, mich auf seine Seite bringen will und so, ne, ohne das jetzt irgendwie als gut oder schlecht zu bewerten, darum geht's ja nicht. Man kann dieses Bedürfnis ja auch erfüllen und befriedigen, wenn man will, aber es hilft zu erkennen, was da gerade passiert einfach im Kontakt.
Ja. Oder ich könnte sagen, wie Schutz.
Bitte? Oder eben im Kontakt oder eben nicht Kontakt.
Ja, man könnte sagen, die Schutzstrategien des anderen schaffen es nicht, dich an der Nase rumzuführen.
Ja, also ich denke oft nicht, aber wer weiß, vielleicht ja manchmal doch.
Und ja, klar, ne, aber das ist natürlich auf jeden Fall eine Gabe, ne,
ja,
dieses das dann eben genau mitzukriegen.
Ja.
Weil so kannst du ja am ehesten jemanden begleiten, indem du den dann eben, ne? Und ich meine, bei dir ist ja das Thema auch gerade so, dass du sanfter wirst, weicher wirst, ne? Und wenn du den jetzt mit dieser Sanftheit, Weichheit so vorsichtig dahin zurückbringen kannst, wo, ich sag immer, wo die Musik spielt, ja? Ne? So. Ja. Dann ist es natürlich super wertvoll.
Ja.
Und dafür musst du es aber erstmal erkennen können. Ah, da kommt gerade das Schutzsystem rein. Nee, hier stimmt was nicht, ne?
Ja. Ja. Genau. Und diese, finde ich auch ganz schön, dass du das nochmal so benennst. Du weißt ja, ich komme ja aus einer Schule, wo es auch so eine Philosophie von Brechen gab, also Schutz oder, ne, damals hat man ja gesagt, Panzerung brechen. Mhm. Und dieses, und das habe ich ja an mir selbst erlebt und ich fand das, also mir hat das sehr geholfen auch. Aber was du gerade gesagt hast, sanft mit den Strukturen umzugehen, das ist tatsächlich auch was, was sich jetzt immer mehr einspielt und ich erkenne den Wert und die Qualität und ja, das gefällt mir sehr gut. Es hat was Versöhnliches und auch was Würdigendes und tut mir irgendwie auch ganz gut, nicht immer so als Panzerbrecher unterwegs zu sein, also zu mir selbst und zu anderen.
Ja. Und auch zu wissen, dass du diese Qualität auch in dir hast.
Ja, ja, ja.
Dass du die Karte ziehen kannst, wenn es mal notwendig ist. Ne?
Super, ja,
das voll. Findest du halt schon super. Ja, da hast du praktisch dein Werkzeugkasten erweitert sich gerade.
Ja, genau. Und das ist ganz, ganz wundervoll für mich zu spüren, dass diese Kraft da ist. Also um die muss ich mich nicht kümmern. Also ich kann, wenn es gebraucht wird, umschalten. Und es fühlt sich an wie so eine, ja, wie eine Kraft im Rücken irgendwie, so eine, die da ist, wo ich mich drauf verlassen kann. Und dann fühlt sich das so an, ist gut. Das muss man nicht, muss ich jetzt nicht kultivieren. Also da muss ich mich nicht drum kümmern, das ist da. Ja. Und das andere darf mehr und mehr, mehr auch da sein, ja.
Ist interessant. Bei mir ist das genau entgegengesetzt. Ja. Bei mir ist eher so dieses Sanfte schon da, dieses Weiche. Und ich merke halt mehr, wie ich so dieses klare, direkte, sehende, mich nicht in die Irre führen lassen, wie ich das jetzt so langsam entwickle und auch mehr ins Leben bringe. Mehr für mich gehe dann. Ne? Also gemerkt habe ich das früher auch schon, aber ich habe dann so nicht die Traute gehabt, das wirklich zu tun dann auch. Ne? Das dann auch wirklich in Kontakt zu bringen.
Also auszusprechen, was du wahrnimmst.
Auszusprechen, genau.
Ne? Ah,
das passiert jetzt gerade mehr. Ach. Insofern kommen wir da im Prinzip aufs Gleiche drauf, aber von genau unterschiedlichen Prägungen.
Vorbelastungen.
Ne? Ja. Ja, das finde ich sehr spannend gerade.
Ja, ist interessant, weil ich nämlich gar, also was ich, also so wie ich dich wahrnehme, ist, also ich bewundere dich dafür, dass du manchmal so schamlos oder in gewisser Weise schamlos, aber ganz positiv gemeint, schamlos und furchtlos zeigst, was gerade in dir vorgeht. Und ich bewundere das auf eine Weise. Es inspiriert mich auch sehr, noch ehrlicher zu sein, auch mit den Anteilen, die schambesetzt sind oder auch gerade dann zu benennen, was in mir vorgeht, wenn ich das Gefühl habe, boah, wenn ich das jetzt sage, dann hassen mich alle, dann werde ich ausgestoßen, dann was man da eben alles an Vorstellungen hat. Ne? Also da sehe ich dich eher als ein Vorreiter. Und es finde ich spannend, dass du sagst, dass es relativ neu für dich ist, weil es wirkt so angebunden bei dir.
Ja, ist es ja auch mittlerweile, aber es ist auch gleichzeitig neu.
Okay.
Weil, sag mal, wenn wir uns vor 3 Jahren getroffen hätten, hätten wir einen völlig anderen erlebt.
Spannend.
Da war das noch nicht. Und eins hat mir ganz maßgeblich dabei geholfen. Es gibt ja so diverse Ehrlichkeitsformate, ne? Es gibt so Radical Honesty und dann gibt es den Benedikt Zeitner, der hat das so ein bisschen umgebaut, der nennt es Deep Honesty. Mhm. Dann gibt es ehrliches Mitteilen nach Gopal, so verschiedene diese Ehrlichkeitsformate. Und ich habe das alles seit 4, 5 Jahren so praktiziert und das, was dadurch in mich reingekommen ist, und es ist ganz egal, welches Format ich jetzt nehme, das, was reingekommen ist, ist irgendwie wie so eine grundsätzliche Einstellung, warum soll ich noch irgendein Spiel spielen?
Ja.
Warum soll ich noch irgendeinen Schutz drüber legen und nicht sagen, was ist? Also es ist mir wirklich so ein inneres Bedürfnis geworden, einem Menschen zu begegnen und den auch wissen zu lassen, was gerade in mir ist. Ne, da nichts irgendwie drumherum zu machen, sondern dass der eine Chance hat, was von mir mitzubekommen, weil das ja normalerweise nie gemacht wird.
Ja.
Und dann freue ich mich natürlich, wenn der andere Mensch das auch macht. Oft ist es frustrierend, weil der andere Mensch das nicht macht. Aber okay, das ist ja auch nicht meine Aufgabe dann. Ne? Aber manchmal kommt es eben vor, dass der andere das auch macht, ne? Und sagt dann vielleicht, ne, oh, das berührt mich jetzt, dass du das gesagt hast. Ich sag auch mal was von mir gerade. Und dann sind wir, schwuppdiwupp, sind wir auf einer ganz anderen Ebene.
Ja.
Und dann gibt's wie so eine Verbindung. Und dann können wir diese andere Ebene wieder verlassen. Und dann können wir auf der Ebene, auf der wir vorher waren, können wir weitermachen. Aber das fließt dann ganz anders. Ja, und das ist so total schön.
Was passiert in dir, wenn der andere das verweigert?
Frustration, Wut. Ja, in erster Linie Frustration und Wut. Ich merke, ja, wie sofort so eine Stimme kommt und sagt, nein, das macht dich traurig, aber das stimmt nicht so ganz so. In erster Linie macht's mich, glaube ich, wütend.
Ja, das kann ich sehr nachempfinden. Ich glaube, das geht mir ähnlich. Ich finde es irgendwie gemein. Ich finde es dann gemein. Ja, ich zeige mich und du nicht. Irgendwie so viel. Ja. Und es ist ja der Wunsch danach, nach Verbindung und Kontakt und Nähe.
Genau.
Ja.
Weißt du, wenn du diese Erfahrung eben ein paar Mal gemacht hast und in diesen Runden, das sind ja so Räume, in denen das sozusagen wie provoziert, ja, wird auch, ne?
Ja.
Wenn du diese Erfahrung einfach ein paar Mal gemacht hast, dass das Verbindung bringt, wenn ich mich mit dem zeige, was da gerade ist, ja, und der andere hört das, ja, das, wie toll sich das anfühlt, ja. Also, dann wirst du auch, wie auf eine Weise wirst du auch süchtig danach, ja.
Ja,
also in der positiven Weise, ne?
Ja. Und dass du eben nicht verstoßen wirst. Teilweise sind diese Impulse ja so schambehaftet und du hast ja es gibt ja einen Grund, warum du das nie sagst und aussprichst, weil du Angst hast, dass du aneckst, dass du ausgestoßen wirst, dass dir die Liebe entzogen wird, dass alle dich für einen Vollidioten halten und so weiter, was man halt alles da an Filmen hat.
Ja.
Und es ist so schön zu sehen, dass genau das Gegenteil passiert. Ich spreche jetzt mal so zumindest von diesen Kreisen, in denen es da eine Einstimmung darüber gibt, dass das gemacht werden darf.
Ja, meistens, ne? Meistens das Gegenteil passiert, ne?
Also genau,
meistens. Da gibt's auch Negativbeispiele, wo das halt in die falsche Richtung läuft. Kommt aber nicht so oft vor.
Ja, und jetzt sag aber mal, weil das finde ich eine spannende Frage, wie ist es denn für dich, wenn du dich zeigst und jemand geht eben nicht drauf ein? Du sagst, okay, da ist dann Wut. Aber wie ist es denn, wenn du diesen Menschen dann wirklich verlierst? Also, weil er sich eben von dir abwendet.
Ah, tut weh.
Ja, tut weh, ja.
Tut weh. Und das Maß, in dem es weh tut, hängt natürlich davon ab, wie wichtig mir persönlich dieser Mensch ist.
Ja.
Ja, das ist so. Ich meine, wenn das eine oberflächliche Begegnung ist, dann tut das für den Moment weh. Also, das ist auch ein Schmerz, den ich dann wahrnehme. Nur es ist relativ schnell wieder weg. Also da würde ich dann wirklich von der Traurigkeit sprechen tatsächlich, ne? Was dann passiert, wenn ich den Menschen dann wie verliere. Und wenn das aber jemand ist, der mir am Herzen liegt, und ich merke, ja, da geht's aber gar nicht weiter, und da ist ein Rückzug jetzt zum Beispiel, das löst dann schon einen Trauerprozess auch aus in mir. Das ist dann nicht einfach nur mal traurig sein für ein paar Minuten, sondern dann komme ich schon in so einen kleinen Prozess rein dann.
Ja. Ist es das wert?
Der Trauerprozess?
Ja, ich meine, du sagst, du bist nicht mehr bereit, diese Spielchen zu spielen. Also es wäre eine Möglichkeit zu sagen, komm, ich opfer das, die Ehrlichkeit mit mir selbst, Und wir haben, wir können weiterhin eine Beziehung führen, die ja vielleicht auf Unwahrheiten beruht.
Nee, das geht nicht mehr. Das kann ich nicht mehr.
Ja.
Das kann ich nicht mehr. Also insofern würde ich sagen, ja, das ist es wert. Absolut. Keine Spielchen mehr zu spielen. Und gleichzeitig muss ich persönlich so ein bisschen oder will ich persönlich so ein bisschen darauf achten, dass ich da nicht so sehr mit der Tür ins Haus falle. Ja, weil es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich jetzt meinen emotionalen Zustand gerade in Beziehung bringen kann. Und je nachdem, was ich für ein Gegenüber habe, kann das sein, dass das Gegenüber dann so verschreckt ist, dass da gar nichts mehr geht und es dann einen Rückzug gibt und ich will, aber bin wirklich an dieser Beziehung interessiert, dann ist es gut, wenn ich das weiß und auch ein bisschen Rücksicht nehme. Ne? Also nicht so, dass ich nur auf dem einen Pol sitze und sage so, jetzt, es gibt jetzt keine Kompromisse mehr und buff raus, ne? Sondern dass ich sage, okay, ich muss nicht auf diesem Pol bleiben, ich kann auch ein bisschen weiter in die Mitte gehen und kann versuchen, den Menschen gegenüber auch zu sehen mit seiner Angst, ja, vielleicht Gewalterfahrung gehabt oder sowas. Die Geschichte ist dabei vollkommen egal, aber wenn ich weiß, dass dieser Mensch da eben sehr filigran drauf reagiert, ja, dann kann ich eben versuchen, im Rahmen meiner Möglichkeiten das anders rüberzubringen. Und ich sag dir mal ein schönes Beispiel. Ich habe das zuletzt mit einer Freundin gehabt. Da habe ich das einmal so gemacht, dass ich halt wirklich so richtig sauer geworden bin. Ja, die hat irgendwie so ein paar Schlüsselworte gesagt und ich habe gemerkt, wie es hochging, ja. Und ich habe dann irgendwann habe ich sie richtig angeschrien und habe dann gesagt, ey, das geht mir auf den Sack, wie du gerade hier mit mir umgehst. Und ich will nicht, dass du so mit mir umgehst, ja. Und das hat dann dazu geführt, dass sie sich voll so zurückgezogen hat. Da war dann auch nichts mehr möglich, dass ich mit der noch sprechen konnte. Und dann war erstmal eine Woche Funkstille.
Bedingt durch die Wut, die du...
Ja, durch die Ladung, die dahinter war auch.
Ja, okay.
Da war richtig viel Ladung hinter auch. Ne? Und ich habe die Ladung rausgebracht. Ne? So.
Ja.
So, und dann hat es eine Zeit gedauert. Dann haben wir erst wieder so ein paar Sprachnachrichten und dann haben wir uns irgendwann wieder getroffen. Und so nach 2 Wochen haben wir uns dann wirklich mal wieder gesehen. Dann haben wir nochmal so miteinander gesprochen. Und wie das so ist, ne, wenn dann halt so Menschen in deinem Leben sind, ne, dann kommt da sofort die nächste Challenge, ne? Dann kam das halt praktisch wieder, kam wieder irgendeine Vorlage, ne? Und dann wusste ich aber jetzt, ich möchte damit anders umgehen, ja, weil ich mir das zwischenzeitlich angeguckt habe. Und dann bin ich nicht rausgepustet, sondern ich habe dann zum Beispiel gesagt, was da gerade bei mir im Körper passiert. Ja, die konnte natürlich auch was damit anfangen. Also wenn ich jetzt jemanden von meinen Körperempfindungen erzähle, der das noch nie gehört hat und da keinen Zusammenhang kennt, der wird wahrscheinlich sagen, hey, was ist mit dem los? Tickt da noch richtig. Ja, aber bei ihr war das okay. Und ich habe ihr dann einfach gesagt, boah, ich merke gerade, wie ich hier mein Zwerchfell hochziehe. Ich bin innerlich am Beben. Ich kriege ganz schlecht Luft gerade. Und ich bin einfach emotional total überflutet. Und ich möchte, dass du das weißt. So, da war die Wut, die war auch da und die war nicht weniger als die Wut, die ich da vor den 2 Wochen gehabt habe, aber ich habe die eben ganz anders in diesen Kontakt reingebracht und damit konnte die umgehen.
Ja, okay.
Ja, und ich habe den schönen Effekt erleben dürfen, die konnte mich hören damit, die hat auch nichts groß dazu gesagt, sondern die hat das einfach nur gehört und ich konnte irgendwie wahrnehmen, ich wurde gehört, ja, das ist irgendwie eine tiefere Ebene, auf der du das spürst. Und in dem Moment, wo ich das ausgesprochen hatte, fing mein Körper schon an, sich so ein bisschen zu entspannen. Und hat das ein bisschen Zeit gebraucht. Wir haben dann eine Zeit lang gar nichts gesagt. Vielleicht 2 Minuten oder so. Und das war keine Verabredung, die wir da getroffen haben. Das ging so wie selber, organisch. Und dann hat sich mein Körper so weit beruhigt, dass ich wieder hier oben da war. Und als ich dann da oben wieder da war, konnte ich das dann wiederum in die Beziehung reinbringen und sagen, das, was du mir da jetzt eben gesagt hast, das hat irgendetwas in mir berührt, wo irgendein altes Muster bedient worden ist und ich bin halt voll aus dem Orbit rausgeschossen gerade. Und es ist so ähnlich wie das, was wir vor 2 Wochen haben, nur jetzt konnte ich ein bisschen anders damit umgehen, ja. Und dann, wups, da gibt's Verbindung dann, ja, wenn das so passiert.
Schön, ja.
Ne? Und das ist halt schön, ne? Und das ist jetzt kein Patentrezept. Also ich finde, das muss man einfach auch so ein bisschen fingerspitzengefühlmäßig rauskriegen, wie gehe ich mit welchen Menschen in meinem Umfeld um. Weil bei einem anderen Mensch, wenn ich dem mit sowas komme, der wird vielleicht sagen, ja, red doch nicht um heißen Brei rum, sag doch mal, dass du stinksauer bist und dass du mich gerade scheiße findest. Ne? Mhm. Das kann auch sein, ja.
Ja.
Also es kommt halt ganz drauf an, mit wem habe ich das da zu tun.
Also für mich ist es ein super Hinweis. Balance ist möglich, weil ich bin jemand, der neigt auch zu alles oder nichts. Also ich kenne das sehr gut von mir, dass ich entweder oder habe in mir und es entweder wir sind jetzt ehrlich und tauschen und so. Und wenn ich jetzt mit dir ehrlich bin, musst du auch oder wir lassen es sein. Und mir tut es gut, an die Balance erinnert zu werden. Also, dass es auch Töne dazwischen gibt einfach, ja.
Ja.
Und jetzt, ich habe gerade so das Gefühl, wir sprechen auf einer Ebene, die, denke ich, viele Menschen verfolgen können und verstehen, größtenteils, was wir da so meinen. Könnte mir aber auch vorstellen, dass es einige Menschen gibt, die jetzt mit der Thematik vielleicht noch nicht so vertraut sind und vielleicht gar nicht wissen, was wir da eigentlich so gerade erzählen. Und deswegen wollte ich dich fragen, um vielleicht ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen. Du hast gesprochen von Spielchen, die man da so spielt. Was ist denn genau damit gemeint? Was sind es denn für Spielchen, die man so spielt? Und fällt dir da irgendein Beispiel zu ein?
Ach ja, es ist vielleicht auch ein bisschen umgangssprachliches und auch ein bisschen abwertend eingefärbtes Wort mit den Spielchen, weil letztlich geht es um Schutzstrategien. Ja, es geht letztlich darum, dass jeder Mensch, weil er irgendwann in seinem Leben Verletzungen erlebt hat, ne, da sprachen wir in den letzten beiden Folgen auch schon ein bisschen ausführlicher drüber, sich bestimmte Schutzstrategien, manchmal spricht man sogar auch von Überlebensstrategien, entwickelt hat. Und diese Überlebensstrategie hilft mir, nicht mehr mit dem in Kontakt, in Berührung zu kommen, was damals so wehgetan hat. Und das Ding ist aber, der Unterschied ist, dass ich heute ein erwachsenes Nervensystem habe. Ich kann heute, zumindest von der physiologischen Kapazität her, kann ich viel mehr halten, als es damals das Kind konnte. Das Kind konnte nämlich gar nichts halten. Das brauchte jemand, der es für es gemacht hätte. So, und natürlich kann ich nicht von dem Zustand auf den Zustand ebenso mal umschalten. Das ist ja auch ein Weg. Aber wenn ich auf diesem Weg bin und für mich mehr Kapazität entwickle, dann merke ich irgendwann, dass ich dieses Schutzsystem, was ich die ganze Zeit, oder diese Schutzmechanismus, den ich die ganze Zeit zu fahren habe, den brauche ich nicht mehr zu bedienen, denn ich habe schon gemerkt, ich kann das Gefühl, was sich zeigt, wenn ich den Schutzmechanismus weglasse, ich kann das aushalten. Das geht. Und ich kann das vor allen Dingen einem anderen Menschen gegenüber in Kontakt bringen. Das ist das, was die Verbindung schafft. So wäre jetzt, um noch auf deine Frage zurückzukommen, das Spielchen wäre zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel mit dieser Frau. Diese Frau sagt irgendwie 3-4 Sätze zu mir, die ich massiv als einen Angriff interpretiere. Und ob es ein Angriff ist oder nicht, ist dabei vollkommen egal. Ich interpretiere das als Angriff.
Ja.
Und bei mir fährt alles hoch. Ja. Früher habe ich dieses Hochfahren noch nicht mal gemerkt und habe dann einfach so ein nonchalant Lächeln drüber gesetzt, ja, und habe im Prinzip in meinem Kopf gedacht, na, du bist aber ganz schön kindisch, also zu dem anderen Menschen.
Ja.
Ja? Habe das aber nicht ausgesprochen. Also ich habe im Prinzip weggelächelt, ich habe mir eine Geschichte über den anderen erzählt, die den anderen abwertet.
Du hast dich drüber gestellt auch, ne?
Ich habe mich drüber gestellt, habe mich innerlich größer gemacht, ne? Das wird alles zu diesem Schutzsystem. Und das ist das Spielchen. Und dieses Spielchen führt aber dazu, dass kein Kontakt da ist. Geht nicht.
Ja.
Weil, ne, da sind ja zwei Menschen jetzt, ne? Und jetzt sagen wir mal, der eine wäre offen, das wäre ja dann noch schön. Aber wenn ich jetzt hier da so eine Panzerplatte davor habe, dann sieht der vielleicht nur die Panzerplatte. Aber mich kann er nicht sehen. Ne? So. Und es geht darum, diese Panzerplatte
zu brechen.
Ja, vielleicht nicht so rabiat, das ist jetzt wieder hier deine alte Geschichte, ne? So zu brechen. Ja, so. Aber vielleicht ein Loch reinzumachen, so, dass da ein bisschen was durchfließen kann, so, ne? Und das ist das, was halt so langsam so in meiner Entwicklung immer mehr passiert. Und dazu gehört eben die Erkenntnis, dass ich diese Panzerplatte nicht brauche. Die Erkenntnis alleine reicht aber noch nicht aus, damit die Panzerplatte wegfällt. Ein sehr schlauer Mensch hat mal gesagt, die Erkenntnis reicht der Gewohnheit gerade mal bis ans Knie. Das finde ich einen sehr schönen Spruch. Ja? Da hast du diese Erkenntnis und sagst, jetzt könnte ich das ja einfach anders machen, aber dann kommt eben noch die Gewohnheit. Und die Gewohnheit ist letztlich die dicke Autobahn in deinem Gehirn. Ja? Das Programm läuft an und das Programm läuft durch, ja, und da kannst du nicht mal eben so sagen, mache ich nicht mehr, sondern das sind kleine Schritte, wo man dann einen anderen Weg geht.
Ja, und entzieht sich deinem Willen, das finde ich auch mal ganz wichtig.
Das ist wieder das Nervensystem.
Genau, ne? Das ist Nervensystem. Körperempfindungen und so, das ist nicht weg, indem ich sage, ich will es nicht mehr.
Ja. Ja. Genau. Ich habe übrigens noch mal nachgelesen jetzt. Ich hatte, glaube ich, im ersten Podcast hatte ich diesen Vergleich gebracht, Verarbeitungsgeschwindigkeit des Präfrontalkortex, gleich Verstand. Ja. Ja. Und Verarbeitungsgeschwindigkeit des autonomen Nervensystems. Und ich hatte, war mir nicht sicher, ob das Millionen oder Milliarden waren.
Ja.
Also, der hier oben, der verarbeitet mit 2000 Bits pro Sekunde. Ja. Das autonome Nervensystem verarbeitet mit 4 Milliarden Bits pro Sekunde.
Oh, wow. Ja.
Und wenn man dann die 2000 Bits pro Sekunde zu diesen 4 Milliarden in Relation stellt, ja, dann heißt das, ist ja unendlich viel schneller, was da passiert.
Ja.
Ja, also da kommt der gar nicht mit.
Ja.
Zumal auch ab einem gewissen Erregungszustand eine Trennung zwischen dem und dem autonomen Nervensystem passiert. Ja, aber der käme ja gar nicht mit. Der könnte das überhaupt nicht relativieren.
Ja, also bevor da ein Gedanke gedacht ist, ist der Körper schon überschwemmt von Hormonen.
Alles schon passiert. Und alles schon passiert, ja. Zu spät, ja. Zustand schon voll etabliert, ja. Kampfmodus schon voll da, ja. Da hat er hier oben nichts mehr zu sagen. Ja. Deshalb sagt diese Traumatherapeutin, die Satya Marchand, auch immer dieses schöne Beispiel, dass der Verstand die Größe einer Erbse hat. Das hat wohl irgendein Mathematiker mal berechnet sogar.
Aha, okay.
Ich weiß nicht, was er da berechnet hat, aber der Verstand soll die Größe einer Erbse haben und das autonome Nervensystem die Größe eines Fußballfeldes. Ja. Und dann das gewinnt halt immer. Ne? Aber wenn eben so mit der Zeit immer mehr so grundsätzliche Regulation in das Nervensystem reinkommt, in das autonome Nervensystem, dann braucht das autonome Nervensystem diese Überlebensmechanismen ja gar nicht mehr zu fahren. Und das ist das, wo die Erkenntnis, das könnten wir vielleicht so sagen, wo die Erkenntnis vom Kopf ins Herz rutscht. Was ich auch immer ein sehr schönes Bild finde. Ich habe was erkannt, ich brauche dieses Schutzsystem nicht mehr und trotzdem läuft das Schutzsystem. Und wenn es wirklich bei mir angekommen ist, wenn es wirklich in meinem Herz angekommen ist, dann werde ich dieses Schutzsystem nicht mehr bedienen müssen. Dann brauche ich das nicht mehr. Und es braucht viel, viel Wiederholung. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir mit Menschen in Kontakt sind. Ja. Wir hatten irgendwann mal dieses einsame Wolf-Thema gestriffen. Es ist keine Lösung, den einsamen Wolf zu machen und sich zurückzuziehen und in irgendeine Hütte zu gehen. Und dann habe ich mit keinem Menschen mehr was zu tun. Da werde ich nicht heilen. Weil alles das, was auf der Beziehungsebene entstanden ist, muss auf der Beziehungsebene geheilt werden. Und ich brauche die anderen, damit ich immer wieder diese Erfahrung machen kann. Das kann ich mit mir selber nicht machen.
Geht nicht. Ja, da bin ich deiner Meinung. Und vielleicht aber auch noch der Hinweis, dass es, wie soll ich sagen, also dass das sehr nachvollziehbar ist, dass man, dass es da ein Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz gibt. Und in vielen Situationen ist es eben so, dass man den am stärksten erfährt, wenn man eben sich zurückzieht und ja, eben nicht unter Menschen ist. Also es gibt gute Gründe dafür. Die meisten immer in der Kindheit zu finden sind, warum dieses Bedürfnis da ist. Und ich bin deiner Meinung, dass es in der Hütte zwar regulierbar ist und eine Möglichkeit, damit zu leben, aber es kommt nicht zu einer Heilung.
Genau.
Man bleibt in dieser Sicherheitsstruktur. Also ne, man zieht sich hinter der Mauer einfach zurück halt.
Ja. Was mir da einfällt, ist, es gibt Regulation, aber nicht Integration. Für die Integration brauche ich die Herausforderung des Lebens. Des Lebens mit den anderen.
Ja. Und das kann ganz schön fordernd sein, auch sich den Themen zu stellen, die da halt kommen. Es ist genau das, was wir am Anfang erzählt haben und was du meintest. Du hast nicht schmerzhafter Weg gesagt, aber es war etwas in der Art, also nicht so ganz leichter Weg, der sich aber lohnt einfach, ja.
Ja.
Also wir werden mit unseren Projektionen konfrontiert und es kann hier und da ganz schön durchschütteln. Ja. Aber Markus, ich würde doch irgendwie gerne noch mal kurz zurückkommen zu den Spielchen.
Ja.
Was ich spannend fand ist oder interessant fand ist, du hast gesagt, es gibt also dieses Spielchen dem anderen gegenüber, in dem Beispiel, was du brachtest, war dann also so dem anderen gegenüber zu denken, ach ja, Mädchen, du bist halt kleines Mädchen oder wie also irgendwas Abwertendes zu denken.
Du bist noch nicht so weit, ja.
Ja, du bist noch nicht so weit. Der ist gut, der gefällt mir. Ich kenne den, ey, das könnte ich 1:1 unterschreiben. Also ich könnte dir eine Geschichte erzählen, die trifft da genau hin aus meinem persönlichen Erleben. Das ist sehr, sehr spannend. Naja, auf jeden Fall mache ich jetzt nicht. Aber was eben auch ganz spannend ist, dass dieses Spielchen ja nicht nur nach außen läuft, sondern vor allem auch nach innen. Also du spielst ja mit dir selbst. Du kriegst ja nicht mit, was wirklich in dir ist. Was wirklich in dir ist, sondern was du mitkriegst, ist ein Gedanke, der da heißt, du bist noch nicht so weit, wer bist du denn? Und so weiter.
Ja. Ja, also soll ich drauf eingehen oder willst du es noch weiter führen?
Nö, geh doch mal drauf ein, gerne, wenn du, okay. Wenn du was hast. Das ist
ziemlich, ziemlich, ziemlich klassisch, was da passiert, ne?
Ja.
Das ist ein sich größer machen.
Ja.
Man spricht auch von eine stolz getriebene oder stolzbedingte Identifikation, ja?
Basierte, ja, glaube ich, ne?
Basierte. Eine stolzbasierte Identifikation, das heißt, ich identifiziere mich mit dem Bild von dem großen Mann, der über den Dingen steht und der so viel Lebenserfahrung hat und macht den anderen klein. Ja? Das ist Stolz. Es gibt ja zwei Arten von Stolz. Es gibt einen guten Stolz, das ist dieser kindliche, freudige Stolz. Ich bin stolz, dass ich es geschafft habe. Oh, die Sandburg steht. Wow, wie geil. Ja, das ist ein gesunder Stolz, ja. Es gibt aber auch einen ungesunden Stolz, das ist dieser ausschließende Stolz. Ja, also ich bin besser als du.
Ja.
Ja, das ist dieses, du bist klein, ich bin groß. Ja? Also eine stolzbasierte Identifikation. Und wenn man sich ein bisschen mit dem Traumathema beschäftigt und wie das entsteht, dann sieht man, dass eine stolzbedingte Identifikation immer auf einer schambasierten Identifikation beruht.
Ja.
Das heißt, wenn ich mich da so groß mache, dann wird da tief drunter liegen, dass ich mich für unwert halte. Und
ja.
Mit der Scham will ich nicht in Berührung kommen. Ich weiß nicht, als ich erstmalig gefühlt habe, wie Scham sich anfühlt, also als mir das erstmalig bewusst wurde, das ist Scham, habe ich gedacht, es gibt kein schlimmeres Gefühl als das.
Ja.
Weil es ein vernichtendes, zermürbendes, zusammendrückendes Gefühl ist. Ja, so als wenn ich in die Erde reingedrückt werde. Mhm. Unglaublich intensives und ganz schreckliches Gefühl.
Ja, es hat was von sterben wollen, ne?
Oh. Ja, genau. Ja. Sterben wollen, genau. Sterben wollen oder auch sterben müssen. Ja, es ist wie sterben so. Und da ist natürlich kein Wunder, wenn ich mit diesem Gefühl nicht in Berührung kommen möchte, weil das so heftig ist und dann baue ich mir eine Stolzpersönlichkeit.
Ja.
Das fühlt sich gleich viel besser an. Ja. Und das Ding ist...
Und ja, okay, sag mal.
Das Ding ist, dass ich das irgendwann erkenne in mir. dass ich merke, dass ich das tue, weil ich mich damit schützen möchte. Hm. Und dann kann ich aufhören, das zu tun, und dann braucht es natürlich einen gewissen Mut, weil da kommt automatisch eine Angst. Ja, wenn ich aufhöre, diesen Schutz zu fahren, dann kommt automatisch die Angst vor diesem Gefühl, was da jetzt kommt. Ja, vielleicht vor der Scham oder was anderes. Ich weiß erstmal nicht, was da kommt. Ich weiß, da wird irgendein Gefühl kommen, wenn ich das nicht mehr, wenn ich da mit diesem Schutz nicht mehr unterwegs bin. Ja? Ja. So, und dann braucht's Mut. Meine Definition von Mut ist nicht, dass ich irgendwelche Dinge tue, die andere für mutig halten, sondern meine ist, wenn ich etwas tue, vor dem ich Angst habe. Also ich lasse mich von der Angst nicht leiten, sondern ich weiß, dass ich Angst habe und ich tue das aber trotzdem.
Ja.
Ja. Und da auch da müssen wir wieder ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Wir sprechen ja hier über Traumakontexte und Traumasensibilität. Ne? Da geht es halt nicht darum, dieses Hauschnau-Ding zu machen, weil das führt dann garantiert in die falsche Richtung, unter Trauma-Aspekten gesehen. Aber sich dem langsam anzunähern, immer mal wieder so ein bisschen rauszugehen aus dem, was ich normalerweise mache, die andere Bewegung zu machen, etwas aus der Komfortzone rauszugehen.
Ja.
Ja. Mich nicht von der Angst leiten lassen, und dann komme ich mit diesem Gefühl in Kontakt. Und dann merke ich womöglich, dass ich mich in Wirklichkeit schäme.
Ja. Also da ist eine stolzbasierte Identifikation, da ist eine schambasierte Identifikation. Und Identifikation sagt ja, dass man sich mit irgendetwas, also identifiziert, was wahrscheinlich nicht das wahre Selbst ist.
Dann nicht nur wahrscheinlich,
definitiv. Ja, genau. Also, aber was ist es dann? Also, wir haben jetzt diese zwei Pole. Das eine geht in die, von mir aus, zumindest leichtere Richtung für das Selbst oder für, ja. Und das andere geht in die sozusagen negative Richtung. Aber um was geht's eigentlich?
Es geht um eine Verschaltung im autonomen Nervensystem. Ganz einfach.
Ja, jetzt aber zum Beispiel mal in deinem Beispiel, um es nochmal irgendwie konkret zu ziehen. Was verdeckt die Scham?
Was verdeckt die Scham?
Ja, also was wird da geschützt? Was schützt der Stolz und die Scham? Also anscheinend sind es ja beides Schutzstrukturen, die irgendetwas beschützen.
Ja gut, da müssen wir natürlich weit zurückgehen dann, ne? Weil letztlich wird dann die Bindung geschützt. Aber nicht die Bindung, die jetzt da ist, sondern die Bindung, die früher nicht in der Ausprägung da war, wie wir sie gebraucht hätten. Und dieses Körper-Geist-System weiß aber, dass ich die Bindung brauche. Und wenn ich jetzt von den Eltern in irgendeiner Form beschämt werde, und egal, ob das jetzt ein direktes Beschämen ist oder nur ein Interesse oder ein interpretiertes Beschämtwerden, dann kann ich als kleines Kind nicht sagen, ey Mama, du hast doch einen an der Waffel, guck dich doch mal selber an. Weil wenn ich das machen würde, selbst wenn ich es kognitiv schon könnte, dann würde ich wahrscheinlich die Bindung gefährden. Oder ja, zumindest wäre in mir diese Idee, dass ich damit die Bindung gefährde. Und diese Bindung brauche ich aber essentiell. Also richte ich das, was ich eigentlich gegen zum Beispiel meine Mutter richten würde, das richte ich stattdessen gegen mich. Mhm. Also nicht mit meiner Mutter ist was falsch, sondern mit mir ist was falsch. Und insofern ist die Scham, als Antwort auf deine Frage, ein Schutzmechanismus, der die Bindung sichert oder sichern soll.
Ja.
Weil wenn ich meine Mutter nicht schlecht mache, dann bleibt sie da, ja, aus der Sicht des Kindes.
Mhm. Man könnte vielleicht vereinfacht sagen, dass da ein Bedürfnis war, was nicht erfüllt wurde. Mhm. Und das beginnt das Kind zu unterdrücken. Und dieses Bedürfnis wird Scham besetzt. Das heißt also, hinter diesen Schutzschichten, hinter der Scham, Und hinter der Schuld oder hinter der, ja, Schuld ist nochmal ein Thema, können wir andermal machen. Also hinter der Stolz und hinter dem Scham ist eigentlich ein Bedürfnis.
Ja. Ja. Würde ich sagen, ja. Und das Bedürfnis muss unterdrückt werden. Es darf nicht eingefordert werden, um die Bindung zu sichern.
Ja.
Ja? Da ist der Glaube, dass wenn ich das Bedürfnis einfordere, meine Bindung in Gefahr gerät.
Und in dem Beispiel, das du gerade gebracht hast, was war da das unterdrückte Bedürfnis? Also jetzt, ich meine, jetzt einigermaßen intim auch, ne? Ich weiß gar nicht, ob du das erzählst.
Mit der Frau jetzt.
Mit dieser Frau, genau. Was lag da drunter? Also was?
Ach so, du meinst, wenn das so wie das früher gewesen ist, dass ich dann früher gesagt habe, ja, ich mache dich halt innerlich klein und so.
Ja, genau.
Naja, das Unterdrückte, das ist komplex, ne? Weil das unterdrückte Bedürfnis ist ja letztlich der Wunsch nach Verbindung. Ne? Das Bedürfnis nach Verbindung. Und dann aber gleichzeitig auch die Verschaltung im Nervensystem. Wenn ich mein Bedürfnis nach Verbindung äußere, dann werde ich verlassen. Und ja. Weil ich nicht verlassen werden will, äußere ich dieses Bedürfnis erst gar nicht, sondern schäme mich für dieses Bedürfnis.
Ja.
Und weil Scham sich so schlimm anfühlt, ne, dass du siehst, das ist eine ganze Kette, und weil Scham sich so schlimm anfühlt, mache ich ein stolzbasiertes Ding draus. Das fühlt sich viel besser an und dann werte ich den anderen ab und ich habe nicht nur eine Schutzplatte davor, sondern ich habe drei. Ja.
Ja.
Ich bin so weit weg von diesem Menschen dann. Es würde auch bedeuten, wenn sich jemand anfängt, mit seiner Scham dem anderen Menschen zu zeigen,
Der
ist schon viel, viel näher dran.
Ja.
Viel, viel näher dran.
Ja. Das ist eine ganz große Hürde.
Ja.
Und um wieder auf unser Anfangsbild zu kommen, eine sehr, sehr lohnende. Wenn wir das hinkriegen, ne, uns mit der Scham zu zeigen, also vor allem mit der Scham.
Genau.
Ja, es macht's herausfordernd und da ist viel zu holen. Also es gibt Dinge, die sind sehr einfach mitzuteilen und also mir fällt es sehr leicht, über meine Siege zu sprechen, über meine Erfolge zu sprechen, über meine Beschämungen und schambehafteten Gefühle zu sprechen, ist um so ein Vielfaches schwerer, ne?
Ja.
Ja.
Bei den Einstiegsrunden beim Radical Honesty, da werden oft so allgemeine Fragen gestellt, ne? Und jeder soll dann diese Frage einmal so für sich beantworten. Und eine Frage, also weißt du, so ein bisschen Eisbrecher, ne? Damit da was in Bewegung kommt.
Ja.
Und eine Frage, die halt gerne gestellt wird, ist, was gibt es, was du den anderen auf gar keinen Fall von dir sagen möchtest?
Okay.
Da kommen wir dann in diese Sphären. Ja,
ja, also ich würde sagen, viel direkter geht's eigentlich nicht. Es ist ja wirklich, okay, der straighte Weg, ja, geil.
Genau.
Ja. Gefällt mir. Ja, was ich so interessant finde an meiner Selbstbeobachtung ist, welche Kräfte da in einem wirken. Also wenn wir uns das so mal anschauen, dass dieses ursprüngliche kindliche Bedürfnis was ganz Natürliches ist und es wird dann nicht erfüllt und wir beginnen es zu unterdrücken. Dieses unterdrückte Bedürfnis sitzt so tief im System und ist alleine schon so schwer daran zu kommen. Und dann kommt noch eine Schicht Scham drüber, dass wir uns auch für das Bedürfnis noch schämen. Das ist also wirklich, für mich fühlt sich so an, als würde man so eine Kiste nehmen und das da reintun, was wir uns eigentlich so ganz kindlich wünschen und wonach wir uns sehen. Und dann kommt mit der Scham, wird es noch abgeschlossen und der Schlüssel irgendwo versteckt.
Ja.
Und als ich das erste Mal mit einem, ich denke, ja, ist, glaube ich, ein Kernbedürfnis, einem Unterdrückten von mir konfrontiert wurde, als das plötzlich seinen Weg gefunden hat ins Bewusstsein. Das war für mich, hatte einen Geschmack von Erleuchtung. Also, und ich war erstaunt, also ich war schockiert, wie es überhaupt möglich ist, solche dringenden Bedürfnisse so in sich zu wegzuschließen, dass man das selbst nicht mitbekommt. Und ich dachte, wie kann es sein, dass ich 30 Jahre meines Lebens auf diesem Planeten oder 35 Jahre auf diesem Planeten rumlaufe und das vor mir vorenthalte, obwohl es so nah an mir dran ist. Na, ich war wirklich schockiert.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke schön. Und vor allem, wie leicht es sich anfühlt, wenn es dann rauskommt, weil es fühlt sich gar nicht so schlimm an. Also, ne, ich dachte dann, wow, weißt du, wenn es jetzt irgendwie ein Geheimnis wäre, wie ich habe mal jemand umgebracht oder so irgendwas, was wirklich Schlimmes, was ich irgendwie so in mir verdrängt habe, weil ich mit dem Schmerz nicht zurechtkomme, dann wäre es so für mich irgendwie nachvollziehbarer. Aber wenn es dann daherkommt plötzlich als eine Sehnsucht nach, ich möchte gern gehalten werden, ich möchte gerne mehr Nähe haben, ich möchte gestreichelt werden oder so irgendwas. Das sind ja solche Botschaften. Mhm. Dann frage ich mich, wow, vor was hatte ich so eine Angst? Und ich meine, wir haben darüber gesprochen, mir ist es bewusst, wie es funktioniert heute. Ja, und ich weiß, dass es eben nicht nur eine kleine Angst ist, sondern es ist tatsächlich die Überlebens- oder die Todesangst des Kindes, ja, dass es eben verlassen wird, wenn es weiter auf dieses Bedürfnis besteht. Ich weiß es heute und deswegen kann ich es besser verstehen. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich mir dessen bewusst wurde, da war ich geschockt und dachte, wow, sowas Infantiles, Süßes, Nettes, Liebes, was hab ich dafür gekämpft und da eine Angst vor gehabt?
Und dann war diese Erkenntnis da. Was ist dann passiert? Hat sich dann schon direkt was verändert?
Also im ersten Moment war ich so überrumpelt, dass ich das Gefühl hatte, mein System war so durchgeschallert irgendwie, das Gefühl hatte, ich muss jetzt erstmal, also es fühlte sich an, als würde ich Halt verlieren. Also wüsste ich gerade gar nicht mehr, wo ich mich so festhalten soll, weil es erschien mir alles wie so, als wäre ganz vieles so eine Attrappe nur gewesen. Und ich hatte dann so das Gefühl, worauf kann ich mich jetzt eigentlich noch beziehen? Also ich hatte das Gefühl, mir zieht's den Boden unter den Füßen weg. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, ich muss mich jetzt irgendwie erstmal neu sortieren. Also das war so wirklich das Erste. Und dann bin ich damit aber mal so in die Begegnung und habe dieses Gefühl mal vorne gelassen und habe dann mal geguckt, wie es sich anfühlt, das jetzt gar nicht mal auszusprechen und in Kontakt zu bringen mit anderen Menschen, aber es einfach nur mal so da sein zu lassen.
Welches Gefühl jetzt?
Das war bei mir das Gefühl von, also genau das war von Männern angenommen werden.
Ah, das.
Mhm. Ja, genau, wir hatten da schon mal drüber gesprochen.
Ja, genau.
Ja. Und ich hatte da ja auch ein bisschen erzählt, also das war dann ein Weg über ein paar Monate und es hat sich immer mehr eingespielt, einfach in der Begegnung mit Männern, in Kontakt. Und es hat letztlich meinen Weg komplett verändert.
Ja. Und du sagst ein paar Monate, ne?
Das genau.
Was ich so vermutet hatte, ne? Das also nicht Erkenntnis und dann bums, ist alles anders, sondern ne, es kommt die Erkenntnis. Und dann arbeitest du mit dieser Erkenntnis. Du nimmst diese Erkenntnis und du fängst an, Dinge anders zu machen.
Ja.
Du fängst an, dich damit zu zeigen. Und du hast das gerade sehr schön beschrieben. Du hast das erstmal nur energetisch da sein lassen. Also hast du noch gar nicht mal direkt in den Kontakt gebracht, sondern einfach nur, wie fühlt sich das jetzt eigentlich an? Ja, so. Ja. Damit wirkst du natürlich schon anders. Ja, du kommst dann natürlich schon anders rüber, weil das lässt dich anders wirken.
Ja, und ich brauche nicht mehr diese Kraft, um die anderen abzuwerten und diese Mauer aufrechtzuerhalten, sondern es darf da sein. Ja. Es darf einfach da sein. Und es ist ganz, ganz klein und lieb. Also, ne? Ich habe wirklich jetzt gerade so auch diese Connection zu dem Kind. Mhm. Es ist ganz natürliches, süßes und wichtiges Bedürfnis, ja. Und klar, also diese Anstrengung, die es braucht, um dieses Gefühl zu unterdrücken, um diese Fassade aufrechtzuerhalten, um diese Spielchen zu spielen, ist einfach so verdammt anstrengend. Und es wird leichter, wenn es dann da sein darf. Ja.
Ja.
Ja. Ja, Markus, ich fühle mich gerade so ganz beseelt, also so ganz, irgendwie, ich fand es jetzt eine schöne Reise, die wir da unternommen haben, und ich finde es auch total cool, dass wir irgendwie so von Stöckchen auf Steinchen kommen und es berührt, also ich fühle mich so berührt, ich fühle mich gesehen, es ist schön, auch über die Innenwelt zu sprechen und dann mal wieder was in Zusammenhang zu bringen und ein bisschen strategischer drauf zu schauen, so, also es ist wirklich eine schöne Reise. Ja, und ich fühle mich ganz weich und warm und ganz beseelt mit mir.
Ja. Ich bin so richtig energetisiert gerade, ja. Ich habe so was freudig Energetisiertes gerade in mir. Hm. Und ich habe auch so ein bisschen Feuchtigkeit im rechten Auge, also irgendwas berührt mich auch. Hm. Ich nehme es aber gerade nur über diese Feuchtigkeit wahr. Hm. Ich glaube, es ist unser Kontakt so, dass wir diese herzliche Verbindung haben, dass wir so wie wir miteinander umgehen. Das ist einfach sehr schön. Und ich finde es wow, was das für einen Fluss kriegt. Weil ich sag mal was von mir gerade. Also ich bin so ein Mensch, der hat in seinem Leben immer Schwierigkeiten damit gehabt, mit anderen Menschen irgendwie in Kontakt zu kommen. Das ist in meiner Kindheit entstanden und da hat sich so durchgezogen, dass ich halt jetzt nie Freunde hatte. Also irgendwie stand ich immer so alleine da. Und jetzt mitzukriegen, wie spielerisch das sein kann, ja, wenn wir in so einen Austausch gehen, und das Spielerische ist aber nur deshalb da, weil ich auch einen Weg hinter mir habe. Mhm. Ja, weil ich schon ein paar Hausaufgaben gemacht habe, weil sonst wäre das ja gar nicht da. Sonst würde ich ja völlig anders da sein. So kann ich auch ein Stück aufmachen, ja, und kann mich dem anvertrauen, was da läuft. Ja, ohne ein Konzept im Kopf zu haben, was ich jetzt als nächstes sage, weil das war früher nämlich immer der Fall. Ich habe ständig überlegt, was sage ich denn als nächstes? Ich habe dich gar nicht gehört oder hätte dich gar nicht gehört, weil ich ja damit beschäftigt war, wie kann ich jetzt irgendwie was Schlaues sagen? Ja, so.
Ja.
Weißt du? Und vor diesem Hintergrund, dass das so ein bisschen mein Lebensthema ist, so mit einem anderen Menschen in Kontakt zu kommen und so einen schönen Fluss zu haben, ist das gerade für mich, ja, und jetzt kommt das Berührtsein so richtig durch. Das ist gerade für mich so was ganz Besonderes. Das ist echt wunderschön.
Ach, schön, ja, das freut mich total. Und ja, also da könnte ich jetzt schon wieder dran ansetzen. Dies kenne ich nämlich auch so gut im Kontakt, wie aus so einer dritten Perspektive so immer drauf zu schauen. Das kenne ich aus meinem Leben auch. Und zu beobachten, wie ich mich selbst gerade verhalte und was daran strange ist und was ich vielleicht sagen könnte, damit jetzt irgendwie es normaler wird und ich vielleicht mehr angenommen werden würde. Und ja, es ist richtig wie so ein zweiter Außenstehender, der das die ganze Zeit halt überprüft.
Der Regisseur.
Der Regisseur, genau, der strafende oder strenge Regisseur auch. Ne? Der. Ja. Ja, schön, Markus. Also vielleicht ganz zum Abschluss, weil ich finde es so schön, was du jetzt nochmal gesagt hast. Du hast auch nochmal von diesem Weg gesprochen, den du hinter dir hast. Und es erinnert mich jetzt, wie schon ein paar Male jetzt in unserem Gespräch an, und dein Anfangsstatement, dass ich jetzt gar nicht mehr so klar benennen kann, aber es ist Ein schmerzhafter, aber lohnender Weg.
Ja, ja, genau.
Du hast es ein bisschen, sag du es nochmal mit deinen Worten, weil deine waren ein bisschen schöner als schmerzhaft, weil das ist so.
Ja, wir müssen durch die unangenehmen Dinge durchgehen, damit es dann nachher noch schöner werden kann, als es schon ist.
Ja, oder wir dürfen es so ein bisschen weich gewaschen.
Das ist wieder so schwierig, ja?
Ja.
Wir dürfen, wir müssen,
ist gut. Manchmal müssen wir einfach. Fertig.
Ich bin auch kein Fan von müsste, können, hätte, sollte und sowas, bin ich kein Fan von. Aber an dieser Stelle ist das irgendwie vollkommen klar. Weil wenn ich versuche, eine Abkürzung zu finden, wenn ich versuche, da drum rumzukommen, dann komme ich nicht an.
Ja.
Das ist einfach so.
Genau, also wir müssen, ihr müsst und wir machen es einfach.
Just do it.
Ja, just do it, komm.
Ja, so ein Biss, so ein liebevoller Biss.
Ja, und manchmal kommt da über den Schmerz, ist auch eine Wahrheit. Und manchmal muss es richtig wehtun und dann macht man sich halt auf den Weg, ja.
Ja, genau.
Gut. Markus, dann vielen, vielen Dank für die gemeinsame Zeit und ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen.
Ich mir auch.
Jod.
Also. Raphael, mach's gut.
Ja, du auch.
Happy Day.
Yes.